Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Sonntagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich live aus Norddeutschland. Liebe, Beziehung, Trennung, Sex, Dating, Selbstoptimierungswahn, sich ständig zu vergleichen. Heute kommt alles aufs Tapet. Bei uns ist nämlich die Frau, die auch nach den Ursachen für bestimmte Verhaltensmuster sucht, auch aus Erfahrung spricht. Man kennt sie aus dem Fernsehen, aus Magazinen, von ihrem Podcast, von ihren Bestsellern und von ihren Bühnenshows. Beziehungsexpertin Paula Lambert ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Liebe Paula.
Hallo.
Da haben wir uns aber viel vorgenommen.
Ja,
ne?
Was für ein schönes Intro.
Ja, sag mal, wir müssen aber natürlich jetzt mal eins, auch ganz persönlich, da gehe ich jetzt mal gleich ganz rein. Ja, ja. Du lebst hier in Berlin mit deinen beiden Kindern, zwei Hunde, zwei Katzen, volles Haus sozusagen. Ja. Dein Freund lebt in Hamburg.
Ja.
So, habt ihr dieses Wochenende, jetzt wo du hier bist, auch so als Beziehungswochenende nutzen können?
Nein, ich bin tatsächlich auf der letzten Rille hierher gekommen, weil ich versäumt hatte, dass vielleicht Stau sein könnte. Und ich fahre aber, nachdem wir zusammen waren, fahre ich direkt zu ihm. Wir gehen schön essen und dann fahre ich morgen früh allerdings wieder nach Berlin. Aber nächstes Wochenende sehen wir uns ausführlich.
Was ist denn bei so einer Wochenendbeziehung oder auch Fernbeziehung gibt es ja auch, was ist eigentlich das Schöne dabei, wenn man vielleicht auch die beiden Wohnungen behält? Ja, jetzt mal ganz ernsthaft.
Also das ist ja, das ändert sich natürlich, wenn man 20 ist, ist das sicher noch ein anderes Erleben. Aber ich bin jetzt 52 und ich genieße total, dass ich unter der Woche einfach nicht nur die Wohnung für mich habe, weil die Kinder sind ja auch im Wesentlichen raus, sondern vor allem einfach meine Arbeit machen kann, keinerlei Terminabsprachen treffen muss. Und dann am Wochenende sehen wir uns, und aber auch immer nur von Freitag bis Sonntagmittag. Und ich finde das ehrlich gesagt schön. Also es wäre natürlich auch schön, wenn wir längere Sachen miteinander machen könnten. Aber ich wüsste gar nicht, wo ich ihn hintäte unter der Woche. Und er wahrscheinlich auch nicht, weil er arbeitet noch mehr als ich.
Und man kann ja dann zum Beispiel auch noch obendrauf vielleicht noch Urlaube gemeinsam machen. Also es gibt ja schon auch noch gemeinsame längere Zeiten.
Ne? Genau, genau. Und das finde ich so schön am Älterwerden, dass dieses Bedürfnis nach, oh Gott, wir müssen jetzt alles zusammen machen, dass das so, weiß nicht, wie es dir da geht, aber mir geht es so, dass ich das gar nicht mehr so habe, sondern ich genieße die Zeit, die wir zusammen haben. Ich genieße aber auch sehr die Zeit, die ich mit mir habe.
Man kann sich dann auch ein bisschen um seine persönlichen Dinge kümmern, was du auch gesagt hast. Empfinde ich ganz genauso. Ich finde es allerdings auch schön, das kenne ich auch, wirklich die ganze Zeit gemeinsam mit der Partnerin zusammen zu sein. Also alles hat seinen Vor- und seine Nachteile.
Genau.
Bei so Wochenendbeziehungen oder Fernbeziehungen passiert es ja oft, dass man dann so geballt alles in dieses Wochenende reinpacken möchte. Wie kann man dieser Falle entgehen?
Indem man sich einfach möglichst nichts vornimmt. Mhm. Ich brauche sowieso zum Aufwärmen immer so den Freitagabend. Da fremdel ich so ein bisschen, weil ich aber auch bin jemand, ich kann unheimlich gut alleine sein und brauche dann immer erst wieder Anlaufzeit, bis ich merke, okay, jemand isst von meinen Tellerchen, jemand benutzt mein Klöchen und so weiter. Und ab Samstagvormittag ist dann eigentlich alles wieder gut. So. Insofern wäre eigentlich besser, wenn wir uns erst Montag trennen würden. Dann hätten wir den Sonntag noch in völliger Harmonie, aber wir fahren ja ab und zu in Urlaub.
Es kann sich ja auch alles entwickeln, in jedwede Richtung.
Genau.
Schön, dass du heute Abend unser Gast bist.
Ich freue mich.
Ganz interessanten Satz, den ja viele aufgesaugt haben, möchte ich fast sagen. Gegen Liebeskummer kann man etwas tun. Das ist ja eine ganz verzweifelte Phase, wenn du da wirklich mit allem haderst und warum nicht, warum ist das auseinandergegangen und was kann man gegen Liebeskummer tun?
Interessanterweise fragen sich die meisten ja nicht, warum ist, also natürlich fragt man sich, warum ist die Beziehung gescheitert, aber meistens dreht es sich relativ schnell Richtung, was ist denn falsch mit mir, bin ich nicht liebenswert, warum immer ich, warum liebt der oder die mich nicht und so weiter. Und ich empfehle ja, Liebeskummer relativ sachlich anzugehen. Ich finde, es muss eine Zeit geben, wo so richtig gelitten werden darf. Ja, abweinen und die Freunde nerven und so weiter. Dann muss es aber auch eine Zeit der Erkenntnis geben. Und die kann man, glaube ich, oder meiner Meinung nach ganz gut lösen, indem man das Ganze sachlich betrachtet. Meinetwegen sogar mit einer mit so einer Liste, wo man aufschreibt, was waren eigentlich für mich die Vorzüge dieser Beziehung und wo habe ich mich auch verstecken müssen oder verstellen oder wo durfte ich gar nicht stattfinden. Und dann muss man sich natürlich auch immer sagen, das, was so wahnsinnig wehtut, sind ja tatsächlich echte Entzugserscheinungen, weil sich eben neuronale Verknüpfungen quasi durch die andere Person bilden im Gehirn. Und die müssen sich erstmal wieder entlösen. Und das ist das, was so wehtut, tatsächlich genau wie ein Drogenentzug. Es ist schon ernst zu nehmen, aber es gibt sehr wenig Menschen, die hinterher sagen, viele Jahre später, mein Gott, wäre ich doch mit der Person zusammengeblieben. Das war richtig toll und es war so schade, dass wir uns getrennt haben. Die meisten sagen, ich verstehe, dass der Mensch zu meinem damaligen Entwicklungszustand gepasst hat. Ich war auch nicht weiter und es war irgendwie auch richtig, dass wir uns getrennt haben.
Und es gilt dann auch immer der Spruch und der hat im Endeffekt so eine Annäherung an diese neuronalen Strukturen, von denen du gesprochen hast. Der Spruch von Oma und Opa, die Zeit heilt alle Wunden. Das ist natürlich auch irgendwie so, ne?
Es ist so, ja. Also man muss sich auch Zeit geben. Die Leute sind so wahnsinnig ungeduldig. Ich kriege oft für meinen Podcast auf Instagram Anfragen, die sagen, ja, ich habe mich gestern getrennt. Ja, wart doch erst mal.
Wart doch noch.
Wart doch mal. Das ist ja, du bist ja noch völlig durcheinander. Ja.
Du hast gesagt, ich habe selber so viel durchlitten, so viel durchgemacht und dann meinen eigenen Heilungsprozess auch angestoßen, dass ich gelernt habe, wie ich anderen Menschen helfen kann in Beziehungsfragen, in Fragen dessen, wo kommt mein Verhaltensmuster her. Lass uns doch mal bei deiner Geschichte anfangen. Was war in der Kindheit, in der ganz frühen Kindheit schon so kompliziert?
Also kurz zusammengefasst, meine biologischen Eltern waren extrem jung. Die haben sich auch nur einmal getroffen. Und meine leibliche Mutter war überfordert, weil sie eine Drogensucht hatte, eine sehr schwere, und hat sich nicht um mich gekümmert. So, die Nachbarn haben das zum Glück mitgekriegt und haben mich dann an sich genommen. Die wurden dann meine Pflegeeltern. Und dann tauchte eines Tages aber meine Mutter wieder auf. Diesen schönen Rock, den man da im Hintergrund sieht, den hat meine Pflegemutter mir gekauft oder sogar genäht, ich weiß nicht.
Die Haare auch selber geschnitten,
glaube ich. Die Haare auch geschnitten, ne? Ja. Die waren schon ein bisschen älter und waren ganz, also so richtig brave Leute. Da gab es gar keine, nichts Exotisches bei denen. Also es war einfach wirklich so ein ganz gerades Leben. Und ich erinnere mich aber, weil ich dieses Kleidchen sehr geliebt habe, noch an das Gefühl des Stoffes. Es war nämlich absolutes Vollplastik und man blieb so mit den Fingern hängen bei diesem Rock. Jedenfalls, sie waren sehr, sehr liebevoll zu mir. Vor allem, muss ich sagen, meine Pflegeschwester, die war 13 Jahre älter als ich und hat mit mir, kleinem Stöpsel, das Zimmer geteilt, was schon in der beginnenden Pubertät ein echter Liebesakt ist. Und genau, und dann bin ich aber ja quasi entführt worden. Ich kannte meine Mutter ja nicht und habe dann meine Pflegeeltern 2 Jahre nicht gesehen. Also es war alles Sachen Bindung relativ traumatisch angelegt bei mir. Ja. Darum fiel mir auch so wahnsinnig schwer, Beziehungen zu führen. Also ich hatte gar keine Ahnung davon.
Weil du dich nicht darauf einlassen möchtest, aus Angst, es auch wieder schnell verlieren zu können? Kann man das
vielleicht so? Ja, klar, Verlustangst, total. Aber das Problem ist ja, wenn du gar kein gesundes Rollenvorbild hast und du gar kein Gefühl dafür hast, wie sich Beziehung überhaupt anfühlt, wie kann ich mir den Raum nehmen in einer Zweierbeziehung, wie kann ich überhaupt meine Bedürfnisse erspüren, buchstäblich, und dann auch noch ausdrücken, wie löse ich Konflikte, sowas habe ich ja alles gar nicht gekonnt. Und darum bin ich bei meinen Partnerschaften ausschließlich nach Optik gegangen. Und das, liebe Freunde, ist ein großer Fehler.
Das ist ja ein Fehler, den man, stellt sich dann immer hinterher raus.
Dass das ist später kein guter Rat. Also,
was hat das mit, so auch als Jugendliche, was hat das mit dir gemacht, in dem, wie du Vertrauen zu Jungs gefunden hast, wie du dich auch ihnen angenähert hast? Was hat das mit dir gemacht?
Also witzigerweise, das hat übrigens auch ein Junge gemacht, das Foto, in London war das, da war ich gerade beim Springer-Auslandsdienst. Ich habe viel größere Schwierigkeiten, zu Frauen Vertrauen zu fassen. Ich glaube, weil ich wahrscheinlich meiner Mutter nicht vertraue. So. Und bei Männern war ich ganz, ganz viele Jahrzehnte, muss man sagen, absolut angepasst. Ich wollte passen, damit man mich liebt, weil ich nicht glauben konnte, dass ich selbst liebenswert bin. Also ein ziemlich doofes Konstrukt, ehrlich gesagt, weil, wie du dir vorstellen kannst, das nicht in eine echte Beziehung führt, sondern in eine, in der eine Person, nämlich
stärker.
Ich...
Du bist schwächer in der Beziehung, die natürlich...
Ja, oder ich mache mich schwächer und verstelle mich vor allen Dingen. Darum, das, was man da vorhin in dem Ausschnitt aus dem Podcast gesehen hat, ist mir wahnsinnig wichtig, dass die Leute das verstehen, dass wenn du vorgibst, jemand zu sein, dann ziehst du tatsächlich nur Publikum an, aber niemanden, der wirklich dich meint, weil du dich ja gar nicht zeigst. Und das ist eigentlich Kern meiner gesamten Arbeit. Ich bringe den Menschen bei, also vor allem Frauen, sich selbst zu zeigen und auch selbst zu spüren und selbst zu verstehen, wer sie sind und was sie brauchen und warum sie es manchmal noch nicht so richtig machen.
Echt zu sein.
Echt zu sein,
echt, genau. Zu sein, authentisch zu sein.
Genau.
Wir haben hier einen Kassettenrekorder stehen.
Ja. Ja.
Ich möchte diesen Kassettenrekorder mal anstellen und möglicherweise kennen Sie auch diesen Song. Warte mal, guck mal. So.
Bin ich gleich wieder retraumatisiert.
Simply Red.
Eigentlich ist es... Also schon sehr poppige Musik.
Aber das ist ja poppige Musik, so könnte man das ja fast sagen. Denn an was erinnert dich Simply Red? Mit Kassettenrekorder.
Ja, also...
ich mach's mal ein bisschen leise.
Die Zuschauer dieser Sendung werden das wahrscheinlich noch kennen, dieses Gerät. Die jüngere Generation kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wie schlimm das war, wenn du knutschen wolltest und vielleicht sogar Sex haben. Und du wusstest, ich habe eine Kassettenseite, hatte immer so ungefähr 21 Minuten. Ich habe also 21 Minuten, damit alles passiert, weil ich hatte auch nicht einen von den coolen Kassettendecks, wo es dann umdrehte, sondern wenn das...
Man musste aufstehen und umdrehen.
Man musste aufstehen und umdrehen und mit 15, 16 da mit nacktem Arsch durchs Zimmer gehen auf dem Weg zum Kassettenrekord. Das war auch uncool. Und wenn du es nicht gemacht hast, hörte man dann halt alles, was zu hören war. Schmatzen, Schlabbern, Knirschen, das Bett quiekt. Es war furchtbar. Und zu Simply Red, A New Flame, habe ich meine Unschuld verloren. Und leider ging dann die Kassette im entscheidenden Moment. Er war einfach vorbei und ich dachte nur, oh mein Gott, diese Geräuschkulisse, es ist so uncool. Ich wünschte, es würde Musik laufen. Heute finde ich Musik absolut störend dabei, ehrlich gesagt.
Finde ich in der Tat auch. Also früher war das einfach so, auch um irgendwie romantisch zu sein. Und um
so bescheuert. Mal so,
ja, also. Gut, ist, ich finde, es ist ja auch schön. Ja. Aber das ist ja ganz interessant, wo du das sagst und dann mit dem nackten Hintern durchs Zimmer zu laufen und so weiter. Inwieweit gehört zur Liebe und sich verlieben zu können und geliebt zu werden, auch dieses sich anzunehmen, wie man ist?
Ja,
ist doch ganz wichtig.
Ganz, ganz wichtig ist das, sich anzunehmen. Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn man das nicht tut. Und dann landet man wirklich in ungünstigen Situationen oder Beziehungen, die eigentlich gar nicht passend sind. Und zu verstehen, warum man welche Menschen attraktiv findet, das, also inhaltlich attraktiv, nicht äußerlich, das finde ich schon mal einen ganz, ganz großen Schritt, weil sich Muster natürlich wiederholen. Also wenn man als Kind versucht, komplizierte Menschen dazu zu bringen, einen zu lieben und man das nicht auflöst, wird sich das in das gesamte Beziehungsleben weiter breiten wie so ein fieser Pilz, den man nicht los wird.
Ja.
Und dann wirst du in Beziehungen landen, wo du versuchst, komplizierte Menschen dazu zu bringen, dich zu lieben, so wie du es gelernt hast als Kind, weil du nicht glaubst, dass du selber ausreichst. Katastrophal.
Ganz interessanter Punkt auch, was das Thema denn Trennung angeht. Da, man muss man ja auch, für Trennung muss man auch irgendwie Arsch in der Hose haben.
Ja.
Muss man aber auch erkennen. Und möglicherweise muss man auch die eine oder andere oder den oder einen anderen Ratgeber haben. Freundinnen können wichtig sein, auch was den Austausch über Beziehungen angeht. Aber wenn man zum Beispiel neu in einer Stadt ist, wie findet man eigentlich Freundinnen? Vanessa Kosten mit einer sehr charmanten Idee aus Ostfriesland.
Freundinnen sind der Schlüssel zum Glück. Sie zu finden, oft ein Glücksspiel. Warum also nicht dem Zufall unter die Arme greifen? So wie heute in West-Overledingen.
Matcha ist ja grüner Tee, ist eine japanische Teezeremonie. Da trinkt man den normalerweise nur mit Wasser, ohne Milch, ohne Erdbeerpüree, ohne alles.
Workshops im kleinen Kreis, das ist das einfache Prinzip von Vanessa Wolters und ihren sogenannten Bestie-Dates, Verabredungen für künftig beste Freundinnen.
Das Ziel hinter Bestie Dates ist einfach, dass man zusammenkommt, einen schönen Nachmittag oder Abend, Vormittag hat und ganz ungezwungen neue Leute kennenlernen kann und das kein Pflichtgefühl ist.
Wer bei Vanessa eine Bestie sucht, ist meist zwischen 20 und 35 Jahre alt, kommt aus der näheren Umgebung. So wie Eva, 28, aus Wena.
Ich dachte halt wirklich, okay, das ist jetzt gerade wie so ein Blind Date. Man gibt irgendwie so ein paar Sachen von sich preis und dann wird ein, in Anführungsstrichen, Partner für einen gefunden. In diesem Fall halt eine Freundin. Und ja, ich fand das einfach spannend. Ich dachte, ich versuche einfach mal mein Glück.
Inken kommt aus Aurich, eine Gemeinde mit etwas mehr als 42.000 Einwohnern.
Ich glaube, das Schwierige ist halt hier im ländlichen Raum, dass viele nach der Schule dann halt zum Studieren weggehen und dann halt erstmal weg sind und so natürlich dann alte Freundesstrukturen irgendwie verloren gehen.
Den Termin gibt Vanessa in den sozialen Medien bekannt. Die Teilnehmerinnen müssen sich bewerben, Alter, Wohnort, Interessen angeben. Aber kein Algorithmus, keine KI wertet die Fragebögen aus und entscheidet, wer teilnimmt, sondern VI, Vanessas Intuition.
Es gibt eine Spanne, in der man sich anmelden kann. Dann haben wir einen Fragebogen, dann sitze ich wirklich abends zu Hause, lese mir das alles durch und gucke, wer potenziell wirklich gut zusammenpassen könnte, damit die alle einen Mehrwert daraus ziehen.
Das, was ihr euch jetzt ausgesucht habt, könnt ihr einfach mal ganz niedlich anlegen.
Profi-Tipps von der Floristin. Das Motto heute: Midsommer. Blumenkränze und vielleicht dabei eine neue Freundin gleich an sich binden?
Und dann guckt man natürlich und fragt dann auch mal, was machst du so beruflich und von wo kommst du, wie alt bist du? Ja, das ist ganz nett.
Ich weiß auch nicht, was haben die gemacht? Wie heißt du?
Ich bin Kea. Und du?
Ich bin Cecilia. Ja.
Wo kommst du weg?
Ich komme aus Fenerferien.
Ach cool, ich komme aus Papua.
Echt? Ist ja nicht weit weg.
Nee, genau.
Oftmals ist es halt schwierig, wenn man ganz neu irgendwo ist und es kennt sich ja niemand, sich hinzusetzen und dann direkt zu sagen, ja, übrigens, meine Hobbys sind. Und deswegen ist es bei uns so, die kriegen auch kein Namensschildchen oder so, sondern die sollen miteinander interagieren, die sollen sich vorstellen, die sollen miteinander reden.
Es brauche im Schnitt 50 gemeinsame Stunden, bis aus Bekannten Freunde werden. Für eine engere Freundschaft noch mehr Zeit, sagt die Wissenschaft.
Dadurch, dass ich auch aus Nordrhein-Westfalen zugezogen bin, habe ich hier die Kontakte auch gar nicht so, wenn ich hier zur Schule gegangen wäre. Und die Freunde, die ich habe, die haben halt viel Kind oder haben Kinder, wohnen relativ weit weg. Da fehlt einfach so dieses Spontane manchmal. Einfach auch mal so der Rat im Alltag irgendwie.
Zuzugeben, ich möchte neue Leute kennenlernen, die größte Hemmschwelle. Da sind sich Julia und Inken einig.
Ich war sehr aufgeregt, jetzt geht's so langsam, aber
man macht sich euch ja so viele Gedanken.
Ja, voll. Mögen die einen oder kommt man gut an, so, aber ja.
Und dann macht ihr so, wuhu.
Ach so, ja?
Ja?
Jetzt fangen eigentlich erst die ganzen Gespräche an. Jetzt sind die aufgetaut, jetzt fangen die an, sich zu connecten, sich näher kennenzulernen und. Genau. Und das ist halt aber eigentlich auch ganz schön, wenn wir jetzt quasi den Absprung machen, weil sich oftmals dann ein paar Mädels sagen, ach, wollen wir nicht noch ein Eis essen gehen hier um die Ecke oder wollen wir nicht noch einen Kaffee trinken gehen? Und dann klamüseln die sich schon so ein bisschen so ihre Gruppen zurecht.
Freunde zu finden, ein Glücksspiel? Vielleicht einfach öfter dem Zufall unter die Arme greifen, denn Freundinnen sind der Schlüssel zum Glück.
Um das mal so zu sagen, was für eine sympathische Mädelstruppe, kann man gar nicht anders sagen. Ich bin mir sicher, da entsteht die eine oder andere Freundschaft. Paula, wie wichtig sind denn Freundinnen auch, also ehrliche Freundinnen, für den Austausch, wenn es um Beziehungen, wenn es um Liebe, wenn es um was weiß ich, persönliche Beschaffenheiten geht?
Alles, wenn es um alles geht. Ja, super wichtig natürlich. Wobei man muss auch immer sagen, Freundinnen haben natürlich auch eine Agenda. Ne? Wenn der Partner eigentlich ganz gut passt, die Freundin ihn aber aus irgendeinem Grund nicht mag, was er mal sein kann, wird sie natürlich in ihrem Urteil schärfer sein, als es vielleicht nötig ist. Also gleichzeitig ist es super wichtig, dass Freund und Freundin irgendwie auch matchen, weil sonst hat man nur Stress.
Du hast ja diesen außerordentlich erfolgreichen Podcast Paula lieben lernen. Schon mehr als 400 Folgen oder 400 Folgen hast du ungefähr. Wie oft wird da auch über das Thema Trennungen gesprochen?
Häufig. Häufig, weil wenn alles im Lot ist, dann haben die Leute nicht so einen Redebedarf. Mhm. Wenn es aber schwierig wird, dann natürlich schon. Aber viele kommen auch, weil sie das Gefühl haben, ich finde gar keine Partnerschaft und ich verstehe überhaupt nicht, warum. Krass ist das Beispiel, also was mich wirklich sehr berührt hat, war ein junges Mädchen, die sagte, Ja, ich habe immer Probleme mit Männern mit MA. Manuel, Mario, Matthias, wie auch immer. Aha. Und mittendrin in der Podcastaufnahme sagte sie dann, ja, und als ich 16 war, habe ich dann Krebs bekommen. Meine Mutter fand das so eklig, dass sie mich immer mit den Öffis zur Chemo geschickt hat. Alleine.
Wie bitte?
Ein sterbendes Kind, ja. Das meinte ich. Viele Menschen haben gar nicht den Blick dafür, woher diese Beziehungsmuster, die dann zu diesen Männern mit MA im Namen führten, wo die eigentlich herkommen. Mhm. Und eigentlich geht es hauptsächlich um sowas, ne? Zu erkennen, was ist eigentlich, warum lande ich immer in diesen komischen Sackgassen, die sich so ungesund für mich anfühlen.
Was ist denn so ein Rezept? Also viele sind ja auch in Beziehungen drin, fühlen sich gar nicht wohl, haben aber auch Angst oder Respekt davor, wieder allein zu sein und trennen sich deswegen nicht. Also es gibt ja, im Endeffekt kann man ehrlicherweise auch sagen, für Männer genauso auch wie für Frauen genauso wie für Männer. Also einfach Menschen, warum trennen sich Menschen nicht, wenn sie doch eigentlich sehen, das ist nicht so gut?
Ja, oder viele trennen sich, weil sie zu faul sind, die Arbeit zu machen. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Beziehung ist halt anstrengend. Weil man sich mit einem anderen Menschen auseinandersetzen muss, relativ intensiv. Aber viele trennen sich nicht, weil, wie du sagtest, sie Angst davor haben, was danach kommt. Gleichzeitig muss man aber auch zwei Sachen bedenken, finde ich. Nämlich A, wenn man weiß, man fühlt sich eigentlich nicht wohl, nimmt man nicht nur sich die Lebenszeit und die Möglichkeit, mit jemand Passenderem zusammen zu sein, sondern auch der anderen Person. Und zweitens, dieser Irrglaube, wir sollten zusammenbleiben der Kinder wegen, ist ebenso schädlich, weil man den Kindern dann vorlebt, dass das, dieses lieblose Konstrukt, ja, konfliktbeladen und so weiter, dass das eine gesunde Beziehung ist. Und das finde ich wirklich fatal.
Und vor allen Dingen besteht ja auch Hoffnung. Es ist ja nicht so, dass man nicht irgendwie eine neue Partnerin, einen neuen Partner finden könnte. Dazu bedarf es aber oft auch einer gewissen Selbsterkenntnis. Du hast ein Buch geschrieben, Finde dich selbst, sonst findet dich keiner. Finde ich einfach schon mal einen genialen Titel, ehrlichweise. Das heißt, müssen wir erstmal bei uns selber anfangen, wenn wir alleine sind, uns selber lernen zu lieben, uns selber gut zu finden, damit andere uns gut finden?
Ja, den Titel, muss ich fairerweise sagen, hat sich ein Komiker aus Hamburg ausgedacht. Mhm. Aber der war natürlich passend, ja, weil das genau das sagt, was ich meinte. Man muss erstmal ein Gefühl dafür haben, wer ich bin und warum ich überhaupt liebenswert bin. Man kann ja nicht zu jemandem hingehen und sagen, hier, ich bin dieser Haufen zerstörter Gefühle, bitte mach mich irgendwie heile. Das ist ja wenig attraktiv auf ganz vielen Ebenen. Und darum lohnt es sich sehr, sich selber kennenzulernen und auch meinetwegen Fehler zu machen und auch Fehlverknüpfungen, aber zumindest zu verstehen, ach so, ach das brauche ich eigentlich und darum benehme ich mich in bestimmten Situationen so. Das ist ja interessant. Und jede schlechte Beziehung ist eine Top-Geschichte für den Freundeskreis. Also ich ermutige jeden da draußen, versucht es einfach. Man kann immer was Gutes rausholen.
Wie findet man heraus, wer ich bin? Was ich brauche, was ich kann. Wie findet man das heraus?
In Selbstbeobachtung. Also wir machen ja viele Dinge jeden Tag, dies, das, jenes. Und bei ganz vielen Sachen fühlen sich viele Menschen einfach wahnsinnig unwohl. Wenn zum Beispiel die Chefin im Büro was Gemeines sagt, merkt man das sofort im Bauch. Und der Trick ist eigentlich, das ist das, was ich auf den Retreats immer wieder trainiere, diese Gefühle zu erfühlen und zu hinterfragen. Da gibt es ja so, gibt es im Internet überall so Rat der Gefühle. Da kann man gucken, welches Gefühl eigentlich für was steht. Das ist ja vielfältig. Ich habe ja nicht nur Angst oder bin fröhlich oder sauer, sondern ich habe Angst, verlassen zu werden. Ich habe Angst, entdeckt zu werden und so weiter. Ne? Und im Grunde ist der Schlüssel zum Glück, das macht ja auch jede Therapie, zu verstehen, warum man in welchen Situationen wie reagiert und es künftig so zu machen, dass es für einen selber gesund und gut ist. Und genauso führt man Beziehungen.
Du hast auch eine Bühnenshow. Mhm. Im vergangenen Jahr hast du das schon, warst du schon oft auf den Bühnen, warst schon unterwegs in ganz Deutschland. Jetzt wieder neu.
Ja.
Du bist ab September auch in Norddeutschland unterwegs. Es geht los, ich kann das mal sagen, im September in Lübeck. Achtung, Lübeck, da geht's richtig los, da startest du in Norddeutschland. Dann auch in Flensburg, in Rostock und im November in Hamburg. Bühnenshow, finde dich selbst, sonst findet dich keiner. Das ist der Frontalangriff, Achtung, der Frontalangriff auf die Selbstzweifel.
Ja, absolut.
Was erwartet einen auf der Bühne?
Also, normalerweise sieht man, hier habe ich immer sehr viel erzählt und so. Diesmal macht das Publikum mit. Mhm. Also diesmal können wir live erleben, wie es eigentlich so funktioniert mit diesen ganzen Gefühlen. Es wird natürlich auch sehr, sehr viel zu lachen geben. Aber das Publikum muss mitmachen und darauf freue ich mich besonders. Ich habe das in der Schweiz neulich getestet und ihr wisst, die Schweizer sind sehr reserviert und die haben es richtig genossen. Also ich bin sicher, die Norddeutschen werden es lieben. Und ich freue mich sehr auf Lübeck, ich freue mich sehr auf Flensburg. Ich war in beiden Städten noch überhaupt nicht. Und bin gespannt, was man da so sehen kann.
Lübeck würde ich mit warmen Armen umfangen und aufnehmen. Genauso wie Flensburg, Rostock und auch im November dann in Hamburg. Also sollte man sich nicht entgehen lassen und mitmachen.
Unbedingt.
Wir wollen jetzt mal gleich altersmäßig ein wenig höher ins Regal greifen. Vorher zeigt Ihnen Ann-Britt Backenbüll, eine Dame, wo wirklich klar ist, etwas älter zu sein, heißt nicht, sich zurückzuziehen.
Was ist ein Stein?
Mehrmals pro Woche kümmert sich Rita Bräutigam um ihren 2 Jahre alten Enkel. Seit 2 Jahren ist die 66-Jährige in Rente. Doch das Oma-Sein allein erfüllt sie nicht.
Nonna-Sein ist toll, ne? Das ist nämlich, ich bin die Nonna. Und für mich ist es wichtig, dass ich auch noch Bestätigung von außen bekomme.
Jahrzehntelang coachte die Hamburgerin Unternehmen in Themen wie Büro, Organisation, Kommunikation oder Zeitmanagement. Mit ihrem Ruhestand soll dieses Wissen nicht verloren gehen.
Der Beruf nimmt einen großen Teil der Zeit ein. Und wenn der mit einmal wegfällt, dann hat mir was gefehlt. Und bin dann in die Recherche gegangen. Das war sogar eine Online-Recherche. Das heißt, also ich habe meine Kompetenzen, das, was ich mir wünsche, eingegeben und bin dann auf die Senior-Trainer gestoßen.
Seit rund 1,5 Jahren ist Rita Bräutigam ehrenamtlich als Seniorentrainerin im Einsatz. Aktuell berät und unterstützt sie einen interkulturellen Verein auf der Hamburger Veddel, der Familien mit Migrationsgeschichte begleitet. Die Senior-Trainerin organisiert Abläufe oder hilft bei Förderanträgen.
Was machst du gerade in Burkina Faso?
Familien besuchen und auch bei Projekten.
Die Vorsitzende Alima hat den Verein 2019 gegründet, stammt ursprünglich aus Burkina Faso. Selbst von dort stimmen sich die beiden regelmäßig ab.
Ohne Rita schaffen wir nicht. Sie hat viel gemacht wegen Förderung, Organisation, diese Papierkram hin und jetzt. Das war nicht einfach, aber wir haben das geschafft.
Ich glaube, ich habe noch nie so einen hohen Lerneffekt gehabt in so kurzer Zeit. Also im halben Jahr können mich jetzt viele Leute fragen, wie mache ich das oder jenes. Also das ist wirklich unglaublich.
Damit Ehrenamtliche wie Rita Bräutigam sich gezielt einbringen können, gibt es seit 2002 die Initiative Senior Trainer in Hamburg. Hier werden Freiwillige qualifiziert, passende Einsatzfelder vermittelt, neue Initiativen angestoßen und entwickelt.
Und deshalb haben wir uns überlegt, ob wir nicht doch noch mal so eine Art Brainstorming machen.
In Hamburg engagieren sich mittlerweile rund 120 ehrenamtliche Senioren in etwa 50 Projekten. Wolfgang Moormann weiß, dass die Senioren mehr leisten als nur praktische Arbeit.
Gerade jetzt, wo auch demokratische Prozesse torpediert und gefährdet sind, haben gerade Ehrenamtliche eine sehr wichtige Funktion. Wir selber bringen Menschen zusammen. Wir haben auch jetzt gesehen, dass wir auch eben interkulturell unterwegs sind und hier auch Barrieren abbauen.
Für Rita Bräutigam ist ihr Ehrenamt längst mehr als nur eine sinnvolle Beschäftigung im Ruhestand.
Was mich eigentlich hauptsächlich bewegt, ist wirklich, dass ich etwas zurückgeben möchte an diese Gesellschaft. Es ist wirklich so etwas wie, es ist ein innerer Herzenswunsch von mir, klarzumachen, wie dankbar ich dafür bin, dass ich hier leben darf, dass ich hier sein darf, dass ich die Dinge machen darf.
Der Lebensabschnitt Rente hat für die Hamburgerin eine neue Bedeutung bekommen. Eine, die nicht nur ihr, sondern auch anderen zugute kommt.
Ja, ich finde das großartig, einfach was zu machen, dran zu bleiben. Das ist ja, spiegelt sich das auch im Datingverhalten von Senioren wider, dass da viel mehr Aktivität inzwischen auch vorhanden ist?
Also, es ist ja auch ein Irrglaube, dass Senioren keinen Sex mehr hätten.
Ja.
Das ist, ich glaube, je nach Studie haben bis zu 75% noch durchaus ein reges Sexualleben. Warum auch nicht? Ich dachte ja auch, mit 50 ist alles vorbei. Aber wir leben ganz normal weiter, habe ich dann festgestellt. Nur mit Knirschen und man nimmt halt ständig zu, ohne was zu essen. Aber gut, sonst geht alles noch, wie früher eigentlich.
Das hat man immer gedacht, dass da nichts mehr geht ab 50, als man 17, 18, 19
genau,
war.
Genau, ne? Die alten
logischerweise.
Knacker.
Aber das hat sich natürlich auch in der Gesellschaft total gewandelt. Gott sei Dank, logischerweise. Was ist denn eigentlich der Schlüssel für ein erfülltes Sexualleben, wenn es den überhaupt gibt?
Also ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall emotionale Intimität. Das bedeutet, das Gefühl zu haben, dass jemand wirklich Interesse an einem hat, menschliches Interesse und sagt, ich verstehe dich und ich möchte wissen, was du erlebst und was du denkst und was du fühlst. Und der Irrglaube ist ja, dass körperliche Intimität zuerst kommt, das stimmt aber nicht. Erst kommt emotionale Intimität und daraus resultiert dann körperliche Intimität. Also es hilft nichts, sich in Strapse zu werfen, wenn man gar keine Connection hat. Aber was hilft, ist ein Spaziergang, auf dem man intensiv miteinander redet.
Ja.
Gerade bei so Langzeitbeziehungen, wo man ja schnell in so eine Funktionalität abrutscht und sich nur noch so abklatscht zu Hause.
Sich gut zu verstehen, sich anzunähern auf so einer emotionalen Ebene, nimmt natürlich auch den Druck aus dem Sexualleben. Also Sexualleben leidet ja oft unter Drucksituationen. Man muss seine Frau stehen, man muss seinen Mann stehen. Das ist ja häufig nicht so leicht. Da gibt es ja auch Probleme.
Ja, kontraproduktiv. Es gibt vieles, was unter Druck besser funktioniert, aber Sex ist keine Sache, bei der es hilft. Also Entspannung, ne? Und vor allem Sex auch nicht so ernst nehmen.
Ja.
Ja, wer in einer Langzeitbeziehung ist, weiß, mal hat man viel Sex, mal gar keinen, mal weniger, mal läuft's gut, mal schlecht. Und das ist normal. Also wenn wir alle noch Sex hätten wie mit 15, würden wir einen Herzinfarkt kriegen.
Aber man darf es auch nicht einschlafen lassen, weil sonst gewöhnt man sich zu sehr, dass man eben gar keine Intimität mehr hat. Ne?
Ja, das ist ein Problem. Also wenn es einmal so ein bisschen einreißt, dann muss man wirklich dranbleiben. Und es gibt ja in Partnerschaften häufig dann so hilflose Versuche. Man sagt, ja, wir müssten mal wieder Sex haben. Warum willst du denn nicht? Aber die Lösung liegt noch weiter dahinter und ist auch eigentlich gar nicht so schwer. Nämlich, was beschäftigt dich? Warum guckst du so traurig? Warum hast du darüber so gelacht? Ich will auch mitlachen. Einfach näher kommen, ne? Und den Menschen wiedersehen und nicht nur die Partnerin oder den Partner, der halt so mitlebt und automatisch die Spülmaschine ausräumt.
Ja. Partner zu sein, Partnerin zu sein, ist schön, aber oft auch
knifflig.
Knifflig.
Und dann kommen noch die Hormone dazu.
Jetzt sind wir bei einem sehr interessanten Thema, nämlich die Hormone. Also die Hormone verändern sich ja insbesondere auch bei Frauen. Stichwort Menopause. In welcher Phase befindest du dich gerade?
Das ist sehr intim zu fragen, Hinak, aber weil du es bist, sag ich es dir.
Weil ich wusste, du antwortest.
Ich bin in der Menopause. Bei mir ist der Ofen aus, kindermäßig. Ja,
okay.
Gott sei Dank. Ich leide da schon drunter, muss ich sagen. Ich nehme Hormone, also das, was man so nimmt. Aber dieser Schlafentzug, dieses Wirrsein im Kopf, dieses grundlose Zunehmen und so weiter, die Gelenkschmerzen, das Jucken im Ohr, also Dinge, die einem vorher keiner sagt, weil ja niemand darüber spricht. Also ich wusste, irgendwann kommt die Perimenopause und Menopause, aber was dann passiert, außer dass man ein bisschen mehr schwitzt, wusste ich nicht. Und das ist eigentlich auch ärgerlich, weil 50% der Bevölkerung kommen in dieses Stadium und bleiben dann auch da bis zum Tod. Also wir müssen da viel mehr drüber reden. Und du guckst wie jemand, der vielleicht darunter leidet, dass es Hormonschwankungen gibt. Ich weiß es nicht, bei deiner Partnerin.
Ja, das kann man ja auch mal ganz klar ansprechen. Das ist natürlich für eine Beziehung auch, sagen wir es mal so,
eine
herausfordernd.
Belastung. Ja,
weil
klar.
Es gibt immer unterschiedliche Fälle. Die eine Frau nimmt es so, die andere nimmt es so. Aber wenn natürlich dann auch Stimmungsschwankungen dazukommen, gedanklich komplette Gegensätze von Tag zu Tag, dann wird es auch schwierig, damit umzugehen.
Ja, weil man es nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, was vielleicht ein bisschen hilft, ist, dir vorzustellen, dass du jetzt plötzlich mit einer Frau zusammen bist, die das Hirn eines Teenagers hat, bloß auf radikalere Weise. Mhm. Und völlig unberechenbar ist.
Ja, ja, das
ist. Und darum nimm jeden Tag wie ein neues Abenteuer. Dann nimmst du es nicht persönlich.
Da kann man das Ganze ja quasi auch positiv sehen.
Ja, man muss es ja positiv sehen, weil es wird nicht weggehen. Ne? Ja. Also irgendwann beruhigt sich das wieder, diese Waschmaschine, da muss man erstmal durch. Und das ist für uns aber auch anstrengend, ne? Weil
in erster Linie möchte ich fast sagen.
Ja, genau. Du wachst morgens auf und denkst, hallo, wer werde ich heute sein? Wir werden es erleben. Auf jeden Fall werde ich mich an nichts erinnern.
Ich finde diesen Ausdruck Waschmaschine, den finde ich unglaublich passend.
Ja,
den
genau.
Das ist ein schönes Bild. Neue Bücher lesen, Lust darauf zu bekommen. Da helfen die Kollegen von Eat, Read, Sleep. Annika Röhrs.
Wenn Robert Seethaler was schreibt, dann wird es ein Bestseller.
Ich mochte eigentlich fast alles, was er bis jetzt geschrieben hatte.
Ein Buch ohne Handlung. Es passiert nichts.
Nein, nein, es passiert ganz, ganz viel. Das ist doch das Tolle.
Das hat überhaupt keine Dynamik.
Ich finde, das ist großartig.
Die Straße. Wir tauchen ein in die Lebenswelt einer Straße in einer süddeutschen Stadt.
Ja, ich habe mich total gefreut, denn ich bin ja ein großer Fan von Robert Seethaler. Ich war sehr überrascht, denn dieses Buch ist vom Ton ganz anders, Daniel.
Genau, es gibt keinen Erzähler, sondern es ist eine Collage aus Stimmen, aus Aktenzeichen, aus Monologen und aus Dialogen. Und ich muss leider sagen, nachdem Robert Seethaler zuletzt einen Bestseller geschrieben hat, Das Café ohne Namen, ist das ein Buch ohne Handlung. Es passiert nicht.
Ich ahnte schon, Daniel mag ja nicht so gerne, wenn es zu experimentell wird. Und das hier ist schon, ich gebe zu, es ist schwer reinzukommen.
Wusstest du immer, wer spricht sofort?
Alle Einwohner und Einwohnerinnen der Straße sprechen. Und es kommt mir so ein bisschen so vor, als wenn da oben einer sitzt und all diese Gedanken hört, die nach oben schweben. Das sind manchmal nur ganz, ganz kurze Sätze, Satzfetzen. Von mir aus rot, kann aber auch blau sein oder gelb. Die Kinder sind meines Erachtens zu nichts zu gebrauchen. Staubzucker, ein Eidotter und das Blech ordentlich einfetten. Und Geschenke braucht es ja auch noch.
Großartig findest du das. Aber es ist doch alles, was du vorgelesen hast, wahnsinnig banal. Und so geht es in dem ganzen Buch. Und keine dieser Figuren, die da zu Wort kommt, hat mich emotional erreicht.
Mich haben ganz viele davon erreicht. Ich habe mit wenigen Sätzen, mit wenigen Kapiteln, die tauchen ja immer mal wieder auf, wirklich ganze Charaktere, ganze Lebensgeschichten vor mir gesehen.
Ich hatte wirklich den Eindruck, dass die Geschichte auf der Strecke bleibt. Und die Figuren sind blass. Sind schablonenhaft, sind Stereotyp, wie diese Immobilienhaie, wie auch der Priester. Es hat mich, ja, gelangweilt zurückgelassen. Es kommt ein Buchhändler, der aus lauter Idealismus ein Antiquariat eröffnet. Und selbst der war mir unsympathisch.
Aber der tat mir so leid, weil da kommt so ein Insekt, so ein Brutkäfer, vor dem hatte ich richtig Angst, weil der frisst alle seine alten Bücher auf. Und ich musste dann schnell schauen, was aus meinen alten Büchern geworden ist. Da kommen mir so ekelhafte Fraßspuren rein. Und in der Bäckerei, die gibt es auch, deswegen haben wir hier diese großartigen Hörnchen auch liegen. Da wird gelästert, was das Zeug hält, über alle anderen in der Straße. Und ich habe das als sehr, sehr realistisch empfunden.
Jan, so spricht kein Mensch, so wie diese Menschen miteinander sprechen. Es ist ein wahnsinnig anstrengendes Buch zu lesen und diese Anstrengung hat keinen Ertrag. Am Ende bleibt es banal.
Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen. Macht euch am besten selbst ein Bild.
Genau. Und wir haben aber noch zwei andere Bücher, die uns besonders gut gefallen.
Mein Tipp, Selbstregulierung des Herzens von Peggy Medler. Das sind Schicksale von Menschen in der DDR, die versucht haben, ihre Träume zu leben, auch wenn die Freiräume immer weiter eingeschränkt werden. Und Peggy Medler erzählt aber auch davon, wie schwer es ist, einen Neuanfang zu wagen, als die Freiheit plötzlich greifbar scheint.
Dieses Buch hat mich glücklich gemacht. Eine Maus namens Merlin von Simon von Boy. Es geht um Helen, die ist 83, allein, einsam und plötzlich ist da eine Maus im Haus und sie will das Tier erst loswerden, kommt über die Maus aber mit anderen Menschen ins Gespräch. Also Merlin zaubert sie zurück ins Leben. Die Geschichte beginnt traurig, wird heiter, witzig, absurd. Ein so herzenswarmes, schönes Buch.
Mensch, Daniel, schon wieder ein Buch, das du nicht mochtest. Ich hoffe, du magst wenigstens Mandelhörnchen.
Ich mag Mandelhörnchen und ich mag auch vor allem gute Bücher. Ich hoffe, beim nächsten Mal haben wir mehr Glück.
Schauen wir mal.
Und das Interessante ist, lesen mögen wir alle. Ich mag auch Mandelhörnchen, aber Paula mag überhaupt gar keine Mandelhörnchen. Ich kenne keinen Menschen, der keine Mandelhörnchen mag.
Ehrlich. Und ich esse wirklich alles, was süß ist, außer Mandelhörnchen. Da bin ich raus.
So. Ja. Sag mal, Paula, in einer Welt von Instagram, in einer Welt von wir sind alle toll und wir suchen immer nach dem Besten und das muss alles schön sein und den großartigen Erzählungen, was wir alles können. Und
wie anstrengend, oder?
Was ist das eigentlich aus deiner Sicht, was ist das wahre Leben?
Das wahre Leben ist ein bisschen schmutzig. Und
schön gesagt.
Also, und das ist auch völlig okay. Also wenn man zum Beispiel, es gibt dieses schönste Pferd der Welt, das ist Gold, hat so einen ganz hellgelben Ton, glänzt, alles fantastisch und es ist wundervoll anzusehen für einen kurzen Moment und dann ist es langweilig. Also so wäre das Leben auch, wenn alles perfekt wäre und darum bin ich ganz froh, dass es Aufs und Abs gibt, weil stell dir vor, du hättest gar nichts mit deinen Freunden zu besprechen, weil alles super läuft. Wär, langweilig.
Wär komplett langweilig. Stell dir vor, hier langweilig. Würde nie was schieflaufen. Wir hätten nie ein Best-of und so weiter. Nee,
ganz genau. Und in der Live-Show reden wir auch ganz, ganz viel über gescheiterte Beziehungen, gescheiterte Dates, die Art, wie man fröhlich scheitert. Und also
Scheitern ist das Salz in der Suppe.
So ist es.
Finde ich genau. Tatsächlich.
Ich bin ein Fan des Scheiterns.
Dieses Selbstoptimieren, das ist ja wirklich, das ist ja eigentlich total langweilig.
Ich habe keine Zeit dafür.
Und einen Satz noch zu vergleichen.
Ja.
Schlimmste Falle, in die man reintappen kann, sich zu vergleichen.
Das ist absolute Selbstverletzung. Also, und man kann ja auch Leute schön finden zum Beispiel und besonders schlank und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal den Körper betrachten, niemand wird am Ende der Tage sagen, Tamara war eine tolle Freundin, sie sah immer so gut aus. Sondern nee. Tamara war eine tolle Freundin, weil sie mich verstanden hat, weil sie immer ein offenes Ohr hatte, weil sie warmherzig war. Also ich glaube, man darf sich nicht so viel Gedanken machen.
Man kann nicht live auf der Bühne erleben. Paula Lambert in einem September,
ja.
Lübeck, Flensburg, Rostock und im November dann in Hamburg.
Ich freue mich, euch zu sehen.
Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Morgen ist unsere Betty hier, Bettina Tietjen, und es gibt lecker Pilzpfanne. Wahrscheinlich zumindest, denn der Pilzexperte Moritz Schmidt wird kommen und sich unterhalten. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend, schalten Sie wieder ein. Tschüss und schönen Abend.